Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei.
Ja, und ich fand Mode auch ganz lange toll. Und es war für mich ganz lange okay, oberflächlichen Mode-Content zu posten. Das ist völlig in Ordnung. Und deswegen sage ich auch nichts gegen jeden, der das toll findet und macht. Aber ich für mich persönlich habe einfach irgendwann gemerkt, ich brauche andere Themen. Und dann habe ich auch angefangen, über Empowerment zu schreiben, über Gesundheit, über politische Themen. Und das hat mich dann viel mehr befriedigt. Und in dem ganzen Prozess habe ich aber gemerkt, ich brauche einen Cut.
Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hallo zum Intro für ein wunderbares Gespräch, das ich mit Vreni Frost führen durfte. Lange Zeit hätte ich sie als Bloggerin und Influencerin vorgestellt, doch sie ist gerade dabei, diese alten Wege zu verlassen und setzt ihren persönlichen Influexit um, wie sie sagt. Das bedeutet, sie möchte sich nicht länger von Werbeeinnahmen finanzieren und hat sich im Grunde ein bisschen neu erfunden. Wir beginnen gleich recht klassisch mit ihrer Zeit als einer der größten Modebloggerinnen Deutschlands, mit Never Ever Me. Den Prozessen rund ums Thema Werbekennzeichnung, mit denen sie 2018 und 2019 bundesweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und in der Phase, in der sie gemerkt hat, so kann es eigentlich echt nicht weitergehen. Warum genau, erklärt sie gleich sehr detailliert und ich finde es wunderbar, dass sie sehr offen und ehrlich und echt auch angenehm selbstkritisch all die Entwicklungen im Influencer- und Social-Media-Marketing anspricht, die man durchaus mal diskutieren und kritisieren muss. Und ja, was soll ich sagen, es war für mich als Interviewer ein großartiges Gespräch. Vreni ist eine Persönlichkeit, der man stundenlang zuhören könnte und nach den eher businessrelevanten Themen zu Beginn des Gesprächs ist es echt ein sehr, sehr intensives und persönliches Gespräch über Zufriedenheit, Bewusstsein und persönliche Entwicklung geworden, das mir sehr gut getan hat. Was uns auf diese Ebene gebracht hat, ist Vrenis Buch, das sie gerade geschrieben und veröffentlicht hat, Glanz und Gloria. Der Universalreiniger für ein besseres Leben. Klingt schon wundervoll. Sie wird gleich noch genaueres darüber erzählen und alleine von der Zusammenfassung her, ich habe selbst noch nicht gelesen, finde es aber einen ganz tollen Aufhänger, kann ich es jetzt schon jedem sehr ans Herz legen, es sich zu kaufen. Ich werde es auf jeden Fall auch tun und jetzt lade ich euch einfach alle mit offenen Armen ein, einzutauchen und Teil dieses schönen Gesprächs zu sein. Viel Spaß! Hi Vreni, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast an diesem schönen sonnigen Samstagvormittag. Wir sind alle im Homeoffice, du auch, nehme ich an. Schön, dass du da bist. Hi.
Ich freue mich sehr. Am Samstag mache ich natürlich kein Homeoffice, sondern habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und freue mich auf unser Gespräch.
Das ist wahr. Eine strikte Trennung ist da hilfreich. Mir fällt es im Moment noch ein bisschen schwer, muss ich sagen, immer so fixe Arbeitszeiten zu finden. Wie wirkt sich denn die aktuelle Situation gerade so auf deinen Alltag aus?
Bei mir ist es gerade, es schwankt so sehr. Ich fühle mich gerade etwas manisch. Ja. Weißt du, an manchen Tagen geht es wirklich stündlich auf und ab bei mir. Ich fühle mich gerade oft nutzlos, weil sämtliche Aufträge weggebrochen sind. Ich habe noch eine kleine Kooperation. Ich schreibe fürs Audible-Magazin und mache für die Beiträge. Versuche da gerade auch Themen zu pitchen. Das ist aber das Einzige, was mir so geblieben ist. Ich plane ja auch gerade einen Finanzpodcast. Der sollte eigentlich schon längst gelauncht werden, summa summarum.
Cool.
Und da geht es darum, Finanzen zu verstehen. Der liegt jetzt leider auch auf Eis, weil ich meine Gesprächspartner nicht treffen konnte und weil ich natürlich die ersten Gespräche gern persönlich aufnehmen wollte. Und das, was mir eigentlich gerade am meisten das Herz bluten lässt, ist mein Buch. Mein erstes Buch ist rausgekommen Ende Februar, Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben. Und die Buch-PR ist natürlich gerade ja super schwer. Ich wäre eigentlich gestern Abend im Kölner Treff gewesen, in der Talkshow in Köln und habe am Montag wirklich ein paar Tränchen verdrückt, als ich ausgeladen wurde, weil ich zu lang anreisen muss. Sie dürfen niemanden mehr nehmen, der so lange anreisen muss. Und das war mein allerliebster PR-Termin, den ich bisher hatte. Mhm. Und da war ich wirklich super traurig. Und weil das Buch passt gerade so gut. Es geht ja im weitesten Sinne ums Putzen, vor allem auch um den Frühjahrsputz der eigenen Seele. Ja. Und deswegen passt einfach gerade so perfekt. Und ich schaue jetzt einfach mal, ob ich kreative andere Wege finde, um das unter die Leute zu bringen.
Du hast ja auch jetzt zum Beispiel schon eine Instagram-Lesung angeboten, ne? Also schaffst du es vielleicht über die digitalen Kanäle, über deine Social-Media-Community, das ein bisschen zumindest so am Leben zu erhalten, auch wenn es natürlich jetzt eher dann nicht auf die klassischen PR-Events gehen kann?
Ich habe eine Instagram-Lesung gemacht, die war so schön, wirklich. Ja. Das hat so viel Spaß gemacht und die Leute haben daraus viel mitgenommen und haben sich riesig gefreut. Und ja, in die Richtung werde ich auch weiter denken, ob man sich mal vielleicht mit dem Buchhandel zusammentut und sich da was überlegt. Mein Verlag kümmert sich auch echt viel und versucht alles möglich zu machen, was sie irgendwas, was in ihrer Macht liegt. Und deswegen, ja, man sagt ja immer so schön, everything happens for a reason. Und deswegen vertraue ich da jetzt auch einfach mal drauf. Das wird schon alles. Das wird schon alles. Also auch wenn man mal traurig ist und enttäuscht und sich auch irgendwie jetzt nutzlos vorkommt. Es kommen dann auch wieder richtig gute Tage, wo man sich dann wieder wahnsinnig produktiv beschäftigen kann.
Ich glaube auch, also ich erlebe, dass es in Wellen läuft. Ich habe jetzt in dieser Krise am Anfang auch, war ich wie apathisch, hing nur in irgendwelchen Newsfeeds, habe die Zahlenentwicklung irgendwie angeguckt, minütlich und Podcasts von Virologen gehört, so der Klassiker. Ne? Und jetzt bin ich seit 3 Tagen auf einmal auch wieder in so einer Ruhephase, wo ich mich dann mehr auf die Arbeit oder andere Sachen konzentriere, mal nicht die Nachrichtenfeeds lese, aber vielleicht kippt es bald auch wieder. Also ich glaube auch, man muss es nehmen, wie es kommt. Ne?
Ja, man ist ja auch noch so in dieser Situation, dass man denkt, wo stehen wir eigentlich gerade? Ist das immer noch die Ruhe vor dem Sturm, was ich ja glaube? Also ich komme ja aus einer kompletten Ärztefamilie. Meine Schwester arbeitet in der Praxis und die ist jetzt in Quarantäne tatsächlich, weil als mutmaßliche Kontaktperson eventuell. Mein Bruder arbeitet an der Charité und ist natürlich auch in Alarmbereitschaft. Mein Vater ist eigentlich im Ruhestand, kann aber, wie so Ärzte halt manchmal sind, kann nicht aufhören. Deswegen hat er sich noch mal 3 Tage für seine Long-Term-Patienten in eine Praxis mit eingemietet. Die betreut er weiter, wo wir auch alle so ein bisschen sind. Eigentlich ist Papa ja Risikogruppe. Ja. Aber er ist halt tatsächlich leidenschaftlicher Arzt und nimmt das sehr, sehr ernst. Und da bin ich auch total stolz als Tochter. Also ich finde das eine ganz tolle Einstellung, aber ich mache mir schon auch Sorgen. Von daher, wir beobachten das alles sehr genau und ich versuche auch mir, also ich lese morgens so Tagesschau, Spiegel Online, Zeit, versuche das dann aber wegzulegen und was ich jetzt auch wieder, also das ist ja das Schöne gerade daran, dass man so viel Zeit hat, wenn einem alle Aufträge wegbrechen, ich spiele wieder Nintendo.
Ah ja, das ist super, ja. Ich habe jetzt mit Sims wieder angefangen, wie auch einige meiner Kollegen und wir kümmern uns da jetzt um unsere Familien.
Ja, wundervoll, da darf man ja auch noch raus.
Ja. Genau, richtig. Dieses Stellvertreterleben, das man da führen kann. Und die Traumhäuser, die man dort errichtet. Also es ist eine tolle Beschäftigung. Und wir erleben gerade, die haben auch richtig fett Rabatte auf alle Erweiterungspacks gepackt und so.
Also, ach, du kriegst ja überall gerade Rabatte. Also ich bin ja großer Freund des Konsums, gebe ich ja auch immer noch gerne zu. Und jetzt tue ich ja damit ja auch endlich was Gutes, indem ich bei meinen ganzen kleinen Lieblingsshops jetzt ein paar Sachen bestelle. Ja. Und das ist echt cool. Ich und mein Postmann, wir sind auch jetzt echt ganz, ganz dicke, waren wir vorher schon, aber ich nehme halt jetzt alle Pakete fürs Haus an, damit er nicht überall hin muss. Und da freut er sich auch immer und
die kleinen Dinge.
Ja. Ach du, die kleinen Dinge. Muss man alles wertschätzen.
Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen mal aufarbeiten, was du gemacht hast, bevor du dieses Buch zum Beispiel geschrieben hast und bevor du jetzt diese ganzen anderen Projekte angegangen bist, da könnte man ja schon sagen, dass du eine klassische Influencer-Laufbahn durchlaufen hast. Damals so, ich sag mal, vielleicht als Person oder als Vertreter der alten Riege. Also wir beide sind aus einer Generation, wir sind aufgewachsen in einer Zeit vor Social Media, als man noch nicht diesen Berufswunsch mit 12 Jahren entwickeln konnte. Ich will gerne Instagram-Star werden. Und du hast irgendwann mal irgendwas mit Medien studiert und irgendwann mal einen Blog angefangen. Also ein sehr klassischer Weg. Magst du mal so ein bisschen aufarbeiten, was so dein Weg war und was dich in der Zeit geprägt hat und an die Station gebracht hat, wo du jetzt bist?
Ja, sehr gerne. Also angefangen habe ich ja eigentlich nach dem Abi mit Jura. Das habe ich erfolgreich nach 2 Semestern abgebrochen, weil es mir einfach viel zu langweilig war. Ich war echt ganz gut, aber irgendwie habe ich gedacht, boah, nee, das ist mir viel zu trocken. Allerdings kommen wir da später noch zurück, dass mir diese 2 Semester in meinem Berufsweg, in meinem jüngsten Berufsweg sehr viel geholfen haben. Und dann habe ich Medienwissenschaften studiert, in Augsburg und in Tübingen. Bachelor in Augsburg, Master in Tübingen. Und nach meinem Studium bin ich tatsächlich erstmal nach London und habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet. Und das war ganz spannend, weil das war zur Zeit, als die Bankenkrise angefangen hat und massenweise jeden Tag Banker und Bankangestellte entlassen wurden. Und zu der Zeit war ich in London, was ja auch eins der Epizentren war zu dieser Krisenzeit. Das war eine sehr spannende Zeit, aber auch da habe ich gemerkt, ich finde das alles wahnsinnig spannend, auch Lobbyismus, aber gerade in Politik und Wirtschaft war mir das einfach viel zu manipulativ, was ich da alles beobachtet habe und habe mir gedacht, nee, dann lieber die seichten Dinge des Lebens bearbeiten. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und meine Eltern waren schon einige Jahre nach Berlin gezogen, mein Bruder auch, und dann bin ich quasi hinterhergezogen und habe hier in Berlin angefangen, in der Markenberatung zu arbeiten, und zwar im Bereich Mode-PR. Mhm. Und Mode fand ich schon immer toll. Ich hatte auch in London, das war ein Praktikum, das ging so ein knappes Jahr, und mein Spitzname war Best Dressed Intern Ever. Das war natürlich für mich geiler als jedes Praktikumszeugnis damals.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt probiere ich es in der Mode. Und das hat auch super funktioniert. Also da habe ich mich richtig reingefuchst und das hat mir Spaß gemacht. Und dann kam die Zeit, das werden viele gar nicht mehr wissen, da saß ein Mädchen namens Tavi Gavinson mit ihren 14 Jahren bei Chanel in der ersten Reihe, eine Bloggerin, wo alle dachten so, hä, was ist das und was macht die? Und da kam das so langsam auf, dass Menschen, Einzelpersonen, die im Netz veröffentlichen, plötzlich sehr viele andere Menschen erreichen und dadurch Einfluss bekommen und zum Beispiel eben zu Chanel zur Modenschau eingeladen werden. Da habe ich gedacht, boah, geil, das will ich auch. Ich will auch bei Chanel in der ersten Reihe sitzen. Das, glaube ich, jeder Modemensch möchte. Das ist heute nicht mehr mein Ziel. Ich finde es auch nicht schlimm, dass Chanel mich nie eingeladen hat. Das macht mein Leben nicht trauriger. Ich bin auch ganz froh, dass ich zu dieser Einsicht gekommen bin. Aber damals habe ich dann einfach angefangen, einen Modeblog zu schreiben. Mhm. Und habe Outfit-Fotos von mir gemacht, habe die hochgeladen, habe mit Pressemitteilungen gearbeitet, habe das rein als Hobby gemacht, neben dem Beruf, und hätte auch niemals gedacht, was sich daraus mal entwickeln würde. Also das war mir alles nicht bewusst. Ich habe Spaß daran gehabt und habe das als Hobby betrieben. Und dann kam irgendwann, ich glaube so nach 3-4 Jahren, kam die erste Anfrage für einen bezahlten Beitrag. Ja. Das waren damals, war ein Online-Shop für Schuhe, und die wollten mir 80 Euro für einen Beitrag zahlen. Und ich war so, geil, jemand will mich hier für mein Hobby bezahlen, das ist genau. Mega. Und das habe ich dann gemacht. Ich war sowieso schon vorher selbstständig. Ich habe während des Studiums schon als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin gearbeitet, jahrelang. Das war auch ein toller Job. Und deswegen hatte ich sowieso schon, wusste, wie Selbstständigkeit funktioniert. Und dann kamen immer mehr solche Anfragen, und dann wurden die ersten Blogger-Events veranstaltet, und damals, musst du dir vorstellen, wir waren in Deutschland vielleicht 30, die relevant waren. Ich meine, jetzt haben wahrscheinlich 300.000 einen Blog, keine Ahnung. Wir waren 30 Leute, wir kannten uns alle. Da kamen erstmal nicht viele neue dazu, und irgendwann ist es so explodiert.
In welchem Jahr war das ungefähr? Also wo es sich so verändert hat oder ungefähr?
Also selbstständig gemacht nur mit dem Blog. Da habe ich dann ich hatte vorher schon in der Agentur auf eine 4-Tage-Woche runtergeschraubt, damit ich 3 Tage für den Blog habe. Und dann so nach 5 Jahren stand ich vor der Vertragsverlängerung, und ich hatte damals, glaube ich, so 8.000-9.000 Euro gespart und habe mir gedacht, okay, wenn ich mich jetzt nicht traue, dann traue ich mich vielleicht nie. Und dann habe ich meinen Vertrag nicht verlängert und habe mich selbstständig gemacht mit dem Blog und habe Akquise betrieben, und irgendwie hat es nicht funktioniert. Und nach einem halben Jahr war das ganze Geld weg für Miete, Versicherungen und Co. Und ich dachte schon so, oh Mist, ey, jetzt brauche ich wieder eine Festanstellung, worauf ich überhaupt keine Lust hatte, weil ich liebe es, selbstständig zu sein. Und dann, als hätte wirklich jemand mit dem Finger geschnipst, ging es los, und dann lief's und lief ja auch so lange, wie ich es wollte. Also dazu kommen wir auch noch zu sprechen. Ich wollte ja irgendwann auch nicht mehr, kürzlich. Und das Ding lief. Und ich musste mir eigentlich nie Sorgen machen, dass irgendwelche Aufträge nicht reinkamen oder ich was nicht bezahlen konnte. Das war ganz, ganz selten. Ja, und dann kam die ganze Instagram-Influencer-Bubble. Und dadurch hat sich nochmal, finde ich, viel verändert, weil da ja wenig redaktionell gearbeitet wurde, wird heute ja immer mehr, dass auch auf Instagram viel Gutes Redaktionelles aufbereitet wird, aber zuerst waren das ja einfach nur wirklich nur Bilder. Mhm. Damals hat man auch noch nicht viel Wert auf Text gelegt. Ja, und ich wurde als Influencer bezeichnet, ob ich wollte oder nicht. Und dann wurde ich vor 2 Jahren in einem vom Verband Sozialer Wettbewerb angeklagt wegen Schleichwerbung.
Ja,
genau. Weil ich angeblich Beiträge nicht richtig markiert hatte. Damals wurden sehr viele Leute verklagt und da kommen wir wieder auf mein Jurastudium und auch auf mein Medienwissenschaftsstudium. Ich kenne die Rechtsgrundlagen. Ich habe mich immer schon mit dem Telemediengesetz und auch mit Medienrecht auseinandergesetzt. Deswegen wusste ich, das ist völlig willkürlich, dass die mich gerade abmahnen. Ich habe in erster Instanz verloren vom Landgericht, die tatsächlich auch sehr vehement gesagt haben, wir müssen gar nicht erst weitergehen, wir würden sowieso nicht gewinnen. Also das war echt, der Richter damals war echt heftig, das fand ich schon auch nicht mehr objektiv. Und dann bin ich aber doch noch vors Kammergericht und da haben wir ein ganz wichtiges Urteil erzielt, nämlich, dass nicht alles, was Influencer machen, Werbung ist.
Magst du das nochmal kurz? Ja, genau, also so ein bisschen können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, so ein bisschen auseinanderzerren, was da genau quasi innerhalb der Post der inhaltliche Konfliktpunkt war, wo so viele aus der Branche gedacht haben, okay, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, ne, wenn wir das so entscheiden.
Ja.
Also
der Konfliktpunkt war ja, dass Influencer selbst gekaufte Dinge markiert haben oder auch Sachen, die sie aus Pressemitteilungen bekommen haben und haben das nicht als Werbung gekennzeichnet, weil es ja im Grunde freie Meinungsäußerung oder auch redaktioneller Inhalt ist. Und das wurde dann plötzlich abgemahnt. Ich verstehe es absolut, wenn du einen Kühlschrank geschenkt bekommst, dass sowas als Werbung markiert werden muss. Also das ist ein geldwerter Vorteil, der bei weitem irgendwie die 20 Euro für einen richtig teuren Lippenstift übersteigt, also oder die 3 Euro für einen günstigen Lippenstift. Aber du musst dir halt auch mal vorstellen, mein Beispiel vom Kammergericht, was ich den Richtern auch erzählt habe, war, stell dir vor, die Zeit, die haben regelmäßig Bildbände vorgestellt auf Instagram. Da haben sie den Verlag markiert und auch den Fotografen. Mhm. Derselbe Presseaussand geht an die Zeit, geht aber auch an mich. Allerdings, wenn ich den Bildband poste auf Instagram, soll ich plötzlich Werbung schreiben. Und ich glaube, das war ein Beispiel, wo die Richter richtig gut kapiert haben, wo hier eigentlich der Knackpunkt ist. Und das geht einfach nicht. Also du kannst nicht mit zweierlei Maß messen auf Instagram. Und ich weiß auch noch, auf meinem Blog gibt es einen Artikel, der heißt, wie frei sind Blogger und Journalisten? Oder da schreibe ich über die Unabhängigkeit von Bloggern und Journalisten. Das ist ein Vortrag, den ich vor dem Deutschen Medienrat gehalten habe, weil ich ja auch aus der PR einige Beispiele hatte. Und ich weiß einfach, wie es gerade im Lifestyle-Journalismus hinter den Kulissen abläuft. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht bei den Qualitätsmedien, die sind immer noch relativ frei, ein Spiegel, eine Zeit, FAZ, was weiß ich. Also da entsteht unabhängiger Journalismus, gerade für wichtige Themen. Aber im Lifestyle-Bereich, musst du dir vorstellen, war ich damals als PR-Beraterin bei einem großen Verlag in München mit meinem Kunden, einem Sneaker-Kunde. Saß mit dem Redakteur, man macht dann sogenannte Redaktionsbesuche, wo man Produkte vorstellt. Ich bin durch München getingelt, habe mich mit Redakteuren getroffen, saß mit diesem Redakteur im Café, bei denen im Verlag und habe ihm gezeigt, was wir haben. Und dann sagte der Vreni, ich würde das so gerne machen, aber der direkte Konkurrent schaltet Anzeigen bei uns. Ich kann euch nicht mit reinnehmen. Und das ist mir nicht nur einmal passiert.
Ja.
Da könnte ich noch sehr viele Beispiele erzählen. Ich kriege auch immer wieder auch von PR-Agenturen und auch von Journalisten Beispiele zugeschickt. Die sammle ich alle. Ich habe mit denen noch nichts gemacht, aber ich finde es immer gut, solche Beispiele auch zu haben. Ja, und ich war froh, als ich mit dem Thema durch war und habe in der Zeit eben auch gemerkt, das Schöne war, die Journalisten, die Medien haben das weitestgehend verstanden und waren auch auf meiner Seite. Die sahen das auch so. Ich glaube, es gab einen kritischen Bericht von einer Journalistin, die sich einfach auch nicht richtig informiert hatte, die auch nicht einmal mit mir gesprochen hat, was ich schade fand. Aber das ist eben auch Journalismus. Das muss man dann auch aushalten können. Aber ich wurde plötzlich als Werbeplattform abgestempelt. Wurde in einen Topf geworfen mit Influencern, die wirklich auch aus meiner Sicht sehr oberflächlichen und fast nur werblichen Content machen. Und es wurde einfach nicht gesehen, dass ich mich einfach finanziert habe wie ein Magazin, dass aber wirklich auch auf dem Blog über 80% der Inhalte redaktionell waren.
Du hast das im Deutschlandfunk auch so ein bisschen irgendwie beschrieben, da hast du auch darüber gesprochen, unter anderem wie so ein Erwachungs- oder ja doch ein Moment des Erwachens oder auf einmal so eine Erkenntnis, so oh mein Gott, also ja klar, ich verdiene ja mein Geld auch mit Werbung und werde hier gleichgesetzt sozusagen, vielleicht mit Akteuren, die mit denen ich mich gar nicht gleichsetzen möchte. Ne? War das wirklich so, dass du das während des Prozesses, wo ja auch eine unglaubliche Diskussion in der Branche irgendwie auch darum entstanden ist, sehr viel Aufmerksamkeit auch auf deine Person gelenkt wurde, dass du da auf einmal deine Rolle nochmal ganz anders gesehen hast und auf einmal verstanden hast, dass du was ändern möchtest?
Ja, total. Also okay. Ich habe zum einen eine Medienaufmerksamkeit bekommen, die mir vorher so nicht bewusst war. Und das ist auch, ich spreche jetzt für mich, das war für mich oft schwer auszuhalten. Vor allem, die Berichte fand ich alle immer gut. Was man aber nicht machen darf, ist, wenn sowas auf Facebook gepostet wird, die Kommentare oder so dazu lesen. Ja. Den großen Fehler habe ich anfangs begangen. Das mache ich heute überhaupt nicht mehr. Ich lese die Berichte, wenn über mich geschrieben wird. Ich beschäftige mich aber 0,0 mit Kommentaren. Auch wenn ich irgendwo verlinkt werde. Ich habe irgendwann auf Facebook auch meinen Namen geändert, weil Menschen angefangen haben, mein privates Profil zu verlinken. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte nicht, dass ich überall verlinkt werde, weil Leute mich auf irgendwas aufmerksam machen wollen. Und ständig, ich habe jeden Tag, du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich jeden Tag bekommen habe von Leuten, die Dinge von mir wissen wollten, wo ich dann irgendwann schon nur noch eine Standardantwort hatte und gesagt habe, ich darf nicht beraten, ich bin kein Anwalt, das darf nur ein Anwalt. Und da habe ich dann so eine Liste gehabt, die und die und die und die gibt es, die kenne ich und finde ich gut, kannst dich da an die wenden. Das war wirklich schon eine Antwort, die hatte ich in meinen Notizen vorformuliert, die habe ich einfach nur massenweise rausgeschickt, weil es mir schon auch immer wichtig war zu antworten. Ich wollte nicht jemand sein, der einfach dann nicht drauf reagiert. Und das hat mich natürlich auch überfordert, diese komplette Flut an Nachrichten, die auf mich eingestürzt ist, aktiv und passiv. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, also wenn ich mir jetzt auch angucke, welche Influencer die eigentlich meinen, weil es gibt ja so viele tolle Influencer, die da aber alle ausgeklammert werden. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich möchte nicht mit diesem oberflächlichen Konsum in Verbindung gebracht werden. Auch wenn ich dir vorhin gesagt habe, dass ich Konsum mag, für mich persönlich. Und ich fand Mode auch ganz lange toll. Und es war für mich ganz lange okay, oberflächlichen Mode-Content zu posten. Das ist völlig in Ordnung. Und deswegen sage ich auch nichts gegen jeden, der das toll findet und macht. Aber ich für mich persönlich habe einfach irgendwann gemerkt, ich brauche andere Themen. Und dann habe ich auch angefangen, über Empowerment zu schreiben, über Gesundheit, über politische Themen. Und das hat mich dann viel mehr befriedigt. Und in dem ganzen Prozess habe ich aber gemerkt, ich brauche einen Cut. Ich brauche echt einen Cut von dem Ganzen. Ich will mich aus dieser ganzen Influencer-Branche, ich will mich rausziehen. Und dann habe ich mir auch einen Traum verwirklicht. Und habe privat Sprech- und Schauspielunterricht genommen und mich zur Synchronsprecherin ausbilden lassen. Das wollte ich schon ewig machen. Habe immer gedacht, wie soll ich das denn schaffen nebenher? Und dann irgendwann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ich bin total happy, dass ich es gemacht habe. Ich bin jetzt auf einem Level, wo ich sage, oder ich bewerbe mich jetzt gerade mit meinen Demos und hoffe natürlich, dass es jetzt bald losgeht. Ja, und ich bin gerade dabei, mich neu aufzustellen. Also ich habe dem Influencer-Business zu 90% den Rücken gekehrt, was auch ein bisschen beängstigend ist, weil das natürlich ein sehr lukrativer Job ist, den ich da aufgebe. Also ich könnte jetzt auch zu Corona-Zeiten wahrscheinlich locker überleben mit all den Kooperationen, die immer noch fortgesetzt werden. Ja. Durchsetzen hört sich so aggressiv an. Aber ich will das nicht mehr. Also ich habe jetzt seit 3,5 Monaten, 3, 4 Monaten liegt mein Blog auf Eis. Da passiert gar nichts mehr. Und auch auf Instagram siehst du eigentlich nur noch fürs Audible-Magazin oder wenn ich Hörbücher empfehle, was ja auch meiner Arbeit als Sprecherin total zugute kommt. Also sowas mache ich auch weiterhin. Aber sonst, ich sage eigentlich täglich Kooperationen ab. Und das hat am Anfang sehr wehgetan, wenn du natürlich ein Angebot bekommst über eine Riesenkooperation über 8.000 Euro, da lockt dann schon erstmal der kleine Geldgierengel in einem.
Aber wenn man selbstständig auch, ist, ne? Also
richtig, richtig. Aber auch da habe ich mir gedacht, du musst das jetzt einmal aushalten und durchziehen. Und es wird, und da glaube ich ganz fest dran, es wird einfach andere Wege geben, wie ich auch gut Geld verdienen kann, ohne mich durch etwas unter Druck gesetzt fühle, wie Werbung, was ich ja offensichtlich nicht mehr machen möchte.
Ja.
Seitdem geht es mir viel besser. Also nicht finanziell, aber psychisch. Nein, also mir geht es finanziell ja. nicht schlecht. Also wirklich ja, nicht. Ja. Mir geht es finanziell Gut. wirklich nicht schlecht. Aber du musst dazu sagen, ein erfolgreicher Influencer verdient einfach richtig gut.
Mhm. Ja. Und du hast das jetzt einfach, genau, du bist jetzt einen Step back getreten sozusagen, hast das ja auch wirklich Influexit genannt. Und, also ich fand das den Begriff ja. irgendwie wundervoll. Das war letztes Jahr, hast du das schon angekündigt. Und aber was du jetzt ja im Endeffekt machst, ist kein harter Cut, sondern du ziehst dich jetzt schrittweise raus, ne? Oder? Also du hattest auch mal ein Team, was du jetzt zum Beispiel nicht mehr in der Form hast. Du hast noch ein paar Kooperationen, aber wie du gerade gesagt hast, so 90% runtergedampft eigentlich. Also du hast jetzt nicht von jetzt auf gleich die Tür komplett zugemacht und einen kompletten Shutdown gemacht, oder?
Also ich habe schon einen ziemlichen Shutdown gemacht, weil ich ja wirklich gerade eigentlich alles absage, was reinkommt. Ich habe meine alten, also diese eine alte Kooperation habe ich noch, weil ich einfach seit Jahren schon selbst Audible-Kunde bin und jetzt als Sprecherin natürlich einfach das super passt als Kooperationspartner. Ich arbeite mit Audible, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Jahren, habe das Abo aber schon, seit es die gibt. Also von daher, das ist einfach ein Kunde, der passt zu mir. Das kann ich authentisch vertreten. Ich konnte auch sonst alles authentisch vertreten, aber ich habe mich halt geändert. Und deswegen kann ich jetzt vieles eben nicht mehr authentisch vertreten. Und deswegen war der Cut schon ziemlich hart, weil ich mich ja auch von meinem ganzen Team getrennt habe. Wir lieben uns immer noch heiß und innig und die haben auch den ganzen Prozess mitgekriegt, wie ich gelitten habe und die haben auch gemerkt, dass ich nicht mehr glücklich war mit dem, wie ich gearbeitet habe und die wussten auch alle, dass dieser Cut kommt und ich habe das aber auch immer rechtzeitig angekündigt, also mindestens 2 oder 3 Monate vorher. Normalerweise hast du ja als Selbstständiger 14 Tage Kündigungsrecht und ich habe aber immer gesagt, ich habe so eine Verantwortung für die Leute und ich habe die ja auch alle so gern und deswegen haben wir das auch wirklich sehr seicht ausschleichen lassen und sehen uns aber auch alle noch, sind alle in Kontakt und ich glaube, die sind auch alle ganz happy, dass ich diesen Schritt für mich gemacht habe.
Ja. Wir haben uns im Endeffekt kennengelernt über den Post von Nena, beziehungsweise auch den Podcast, den ich mit Nena Schink dazu aufgenommen habe, im Endeffekt zu ihrem, zu ihrer massiven Kritik oder ihrem Rant auf die klassischen oberflächlichen Instagram-Influencer. Ja. Ne? Und ich fand das wirklich toll. Du hattest damals darunter kommentiert oder ich war erstmal vielleicht sogar ein bisschen verwundert, weil im Endeffekt hat sie ja so einen Rundumschlag über die Influencer gemacht. Und so wie du es eben auch schon erwähnt hast, sehr häufig werden da eben sehr, sehr viele Akteure in einen Topf geworfen und ne, mit dem Label Influencer denkt man aber trotzdem automatisch immer direkt an die oberflächliche Fraktion vielleicht, ne, die wirklich nur auf Konsum und Werbeinhalte setzen oder so. Und du hast aber durchaus beigepflichtet und hast sehr viele von den kritischen Punkten geteilt, die sie da genannt hat. Also was würdest du jetzt im Endeffekt dir als nächstes so ein bisschen wünschen? Entweder, dass wir den Begriff Influencer vielleicht ein bisschen neu definieren, ein bisschen breiteres Verständnis davon kriegen oder dass wir quasi schon so eine Art Trennung machen und alle, die einen guten Job machen, sozusagen, sollten sich jetzt vielleicht ein bisschen neu definieren, andere Begriffe für sich finden, eher zum Creator, zum Autor, zum Redakteur werden. Wie siehst du das, wie wir damit umgehen sollten in Zukunft?
Also das Problem ist ja, dass wir alle nicht so genau wissen, wie wir Influencer definieren. Und ich finde es halt ganz cool, wenn man sagt, Influencer ist jemand, der vorrangig eben auf Instagram Inhalte veröffentlicht. Wahrscheinlich kommt jetzt auch TikTok viel mehr. YouTube gehört da ja auch dazu. Genauso wie wir Medien sagen, es gibt auch Medien, die wir furchtbar finden. Medien, die wir absolut überflüssig finden. Viele finden die Yellow Press überflüssig, aber trotzdem hat die ihre Berechtigung, weil es eben auch ganz viele lesen, genauso wie ganz viele eben seichte Influencer-Inhalte konsumieren. Das hat alles seine Berechtigung. Ich finde, wir sollten nicht so hart sein mit dem Ganzen und wir sollten diesen Begriff tatsächlich auch erweitern, weil wie du sagst, Influencer könnte man gleichsetzen mit Medien. Und es gibt eben gute und schlechte für einen persönlich. Aber trotzdem hat alles, was konsumiert wird, hat ja auch seine Berechtigung. das habe ich schon als Blogger gesagt. Wenn dann alle immer gesagt haben, wozu braucht denn der und der noch einen Blog? Dann habe ich gesagt, ey, wenn es jemand liest, hat das eine Berechtigung, fertig, aus. Und dann ist es nicht deine Meinung oder dein Recht, darüber zu entscheiden. Du kannst es ja einfach erst nicht konsumieren. Und das war auch das ganz Lustige, was mir bei Nena aufgefallen ist. Bei Nena fällt mir erstmal auf, dass sie viel tiefer in diesem Game drin war, als ich es jemals in all der Zeit, als ich quasi als sogenannter Influencer gearbeitet habe. Und sie hat auch tatsächlich nur, glaube ich, diese seichten und auch diese krassen Beispiele konsumiert. Also ich glaube, sie konsumiert einfach auch nicht die tiefen Inhalte, die Influencer auch konsumieren. Und für sie sind Influencer einfach nur die oberflächlichen Modemädchen und Jungs, wobei die Frauen ja mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe Nena letztens jetzt auch persönlich kennengelernt und wir wollen uns unbedingt auch mal auf einen Kaffee treffen und uns austauschen, weil wir haben sehr ähnliche Ansichten dazu, aber auch sehr unterschiedliche. Sie hat zum Beispiel gestern auf LinkedIn gepostet, dass es sie total nervt, dass so viele Influencer die Corona-Krise nutzen, um sich selbst darzustellen und dass sie das menschlich verwerflich findet. Und dann habe ich ja auch drunter gepostet, dass ich genau das Gegenteil empfinde, nämlich dass viele sich gerade einsetzen, auch für Aktionen der Bundesregierung und von gemeinnützigen Organisationen, dass viele ihre Reichweite nutzen, um gute Botschaften zu verbreiten. Und daran merkt man eben auch die Diskrepanz. Wen konsumiert sie, wen konsumiere ich? Und ich glaube, dazu würde ich sie gerne bringen oder ihr die Augen dafür öffnen, dass sie ja entscheidet, wen sie konsumiert. Und das ist mir auch in ihrem Buch aufgefallen. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen.
Mhm.
Aber auch da ist mir eben aufgefallen, wen sie konsumiert. Also ich würde sagen, ich konsumiere eher öffentlich-rechtlich. Also wenn wir jetzt in einem übertragenen Sprech reden, ich konsumiere öffentlich-rechtlich und sie konsumiert RTL 2. Mhm. Also so in die Richtung, um die Diskrepanz zu begreifen. Und sie kann ja aber auch einfach umschalten auf die Öffentlich-Rechtlichen.
Genau.
Das ist ja das Gute an Instagram. Du kannst einfach im übertragenen Sinne, du kannst einfach umschalten. Und du kannst dir das Umfeld schaffen, auf das du Bock hast. Und kannst den Algorithmus auch daran anlernen, dass du eben mehr Infos bekommst. Also ich folge zurzeit schon lange, ich folge der Zeit, ich folge dem Spiegel, ich folge der News-WG, ich folge Influencern wie den Fashion Changers, die sich für nachhaltige Mode einsetzen. Ich folge Not Just Down, eine junge Frau, die mit ihrem Bruder, der das Down-Syndrom hat, einen ganz tollen Account pflegt. Also ich versuche mir eine Bubble zu schaffen aus tollen Leuten, die ich inspirierend finde. Ich folge aber auch einer kleinen oder kleineren Mode-Influencerin aus München, Fräulein Herr, weil die einfach unglaublich schöne Bilder macht und ich liebe, wie kreativ sie ist. Dann folge ich Herz und Blut, die einen ganz tollen Interior-Account machen und ganz vielen Memes. Ich folge ganz vielen Memes. Und so kriege ich eben dann mein persönliches Medienprogramm auf Instagram zusammen und mit dem bin ich total happy und da triggert mich auch nichts negativ. Und sobald mich etwas negativ triggert, wird es ausgeschaltet.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein sehr weiser Rat und ich bin sehr gespannt, was aus dem Gespräch mit Nena da rauskommt, weil ich ja auch also ne, immer fand, dass, dass wir zu verkürzt denken, wenn wir es immer nur so einseitig diskutieren. Ne? Da kommst du auch zu keinem Ergebnis und ich finde diese Erkenntnis eigentlich sehr schön, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass es eine Berechtigung hat, weil Leute zugucken, ne? Und es gibt halt Leute, die sich für die oberflächlichen Inhalte interessieren und für die Strandtasche. Yeah. Die irgendwo oberflächlich hingehalten wird.
Jetzt erzähle ich dir ein Geheimnis, was jetzt gleich kein Geheimnis mehr ist, wenn es jetzt alle hören. Ich habe mir letzte Woche zum ersten Mal seit Jahren wieder die InTouch gekauft und lag in der Badewanne und habe mit Genuss diese InTouch gelesen, einfach weil ich da gerade Bock drauf hatte.
Ja.
So. Und das habe ich gemacht und das hat gut getan und das hat mir Spaß gemacht und es war richtig schön, seichter Content, auf den ich da richtig Bock hatte.
Ja. Ich glaube, was man auf jeden Fall, aber finde ich, aus Ihrer Kritik, die Sie generell ja so fährt und was, denke ich mal, auch im Buch thematisiert wird, mitnehmen muss und was wir auch in Deutschland, finde ich, viel verstärkter noch diskutieren müssen, ist, ich sag mal, die negative Auswirkungen von Social Media, gerade auch auf Jüngere, vielleicht auch auf Frauen, ne? Diese psychische Belastung, die wir so schwer greifen können, aber die ich selber bei mir sogar feststelle, ne? Dass du einfach und ich habe auf jeden Fall, ich habe einen guten Mix, glaube ich, bei Instagram, aber ich habe trotzdem alleine schon beruflich bedingt eine Bubble aus sehr, sehr vielen sehr gut aussehenden, sehr schlanken, sehr konformen Mode-Instagrammern, sage ich mal, die mir ein gewisses Bild vermitteln von, ja, also ich sag mal, alleine das Verständnis, was ich im Moment habe, wie viel ein Outfit kosten darf. Ne? Das ist auf einmal schon in so astronomische Höhen, dass ich das Gefühl habe, so...
Das ist ja abartig. Ja. Ich sage ja öfter auch in Interviews, wäre ich gerade 16, ich wäre magersüchtig und würde meine Eltern anschreien, warum sie mir keine Prada-Tasche kaufen.
Ja, richtig.
Also ich habe mir meine erste Prada-Tasche gekauft, da bin ich 30 geworden. Und das war für mich ganz, ganz toll. Da bin ich alleine ins KDW gegangen und wurde zum Glück auch sehr nett behandelt und habe noch zu der Frau an der Kasse gesagt, ich weiß nicht, ob meine Kreditkarte das hergibt, sonst müssen wir mit mehreren Karten arbeiten. Und dann hat sie gelacht und war ganz süß und dann habe ich mir die gekauft und war ganz arg happy. Mhm. Und jetzt aber, dass die Mädels irgendwie mit 16 schon denken, sie brauchen jetzt eine Prada-Tasche oder müssen für Balenciaga-Schuhe für 700 Euro sparen, das ist doch irre. Ja. Also das ist doch vollkommen bekloppt. Habe ich dir mein Buch geschickt? Da schreibe ich nämlich auch darüber.
Du wolltest es schicken, aber es ist noch nicht angekommen. Wahrscheinlich ist der Prozess etwas verlangsamt.
Verlag, ja genau. Die hatten nämlich irgendwann keine mehr. Dann kriegst du das noch. Aber da wirst du auch sehen, da habe ich auch ein Kapitel, wo ich ein bisschen auf Influencer eingehe und auch auf den Körperkult und alles. Genau.
Genau, und also ich finde, das wird im Moment noch, finde ich, so ein bisschen tritt in den Hintergrund. Also alle regen sich auf, so dass die ganzen Werbekooperationen dort stattfinden und Influencer für, in Anführungszeichen, fürs Nichtstun auch noch Geld kriegen und Produkte geschickt oder so. Ist so manchmal, finde ich, der Tenor in den Debatten, wo auch so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Neid oder so ein bisschen Missgunst mitschwingt. Aber dieses Unterschwellige eben, dass wir alle mittlerweile so ein bisschen... dass alles so ein bisschen konformistischer wird, ne, dass so ein Style irgendwie reingepresst wird in eine ganze Generation oder eine Art zu leben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu verallgemeinert dargestellt, weil was Social Media eben ja auch bringt, ist die Möglichkeit, sich in Bubbles zusammenzufinden und zu ganz abgedrehten Themen, die du in deinem privaten Umfeld so vielleicht nicht irgendwie wiederfindest oder diskutieren kannst, dich zu vernetzen. Das erleben wir ja auch jetzt gerade in der Corona-Krise, was für viele positive Nebeneffekte Social Media haben kann. Aber ja, ich glaube, dass auch ein wahnsinniger Druck aufgebaut wird, so ohne dass wir es merken.
Ne? Ja. Ich glaube, gerade die jungen Mädchen, die halt eben diesen jungen Frauen folgen, die halt auch einen Lifestyle verkörpern, der für die meisten einfach ewig unerreichbar bleiben wird, die kriegen ja dann auch immer dieselben Bilder vorgelebt. Also du kannst ja irgendwie 300 deutsche Influencerinnen nehmen, den Feed durcheinander würfeln und du wüsstest nicht, wer ist. Das sind die immer gleichen Posen, die immer gleichen Filter. Und das ist so... stinklangweilig. Also für mich ist es stinklangweilig. Für viele scheint es sehr erstrebenswert zu sein, aber irgendwie war es für mich einfach noch nie erstrebenswert, mich konform irgendwo anzupassen. Also ich passe mich gerne an und ich verhalte mich auch gerne konform, aber ich habe immer so das Gefühl, dass Einzigartigkeit schöner ist. Aber das ist natürlich auch nur meine persönliche Meinung und die darf ich auch äußern und deswegen ist ja die Konsequenz für mich daraus, dass ich dann diesen Frauen nicht folge.
Ja. Ich glaube, was dabei eben voll hilft oder was wir vielleicht ein bisschen mehr auch noch so jüngeren Generationen irgendwie mitgeben können, ist, sich selbst gut zu kennen und zu wissen, was einem gefällt und wer man eigentlich selber ist, ne? Was natürlich auch mega schwer ist in so einer Entwicklungsphase und ich glaube, die ist auch definitiv auch bei Leuten jetzt Ende 20, zumindest bei mir, noch nicht abgeschlossen, dass man sofort weiß, so in welche Richtung man gehen will oder so welchen Werten man treu bleiben möchte oder so, aber das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit umso wichtiger und ich finde es irgendwie mega spannend, dein Buch greift ja auch so ein paar Aspekte auf, dieses Bereich so eines Selbstbewusstseins oder das Thema Achtsamkeit, ne? Dass man sich selbst findet und das aber eben verbunden mit dem Putzprozess, was ich total toll finde. Also Glanz und Gloria hast du es genannt. Ne? Du kannst es vielleicht noch mal ein bisschen jetzt anders herleiten, was die Ursprungsidee war. Aber da hast du ja schon so eine Art, so ein Gegengewicht einfach, ne? Wie man mal mit der Welt irgendwie ein bisschen besser klarkommt einfach.
Ja. Weißt du, was das Lustige ist an Glanz und Gloria? Das habe ich auch noch in keinem Interview bisher erzählt, aber ich erzähle es dir jetzt. Ich habe ja vor Glanz und Gloria ein anderes Konzept an drei Verlage gepitcht. Und das Konzept hieß die Influencer-Epidemie.
Yeah.
Und alle drei Verlage haben zu mir gesagt, nee, also das ist schon ein spannendes Thema, aber das interessiert ja nicht die breite Masse. Also das funktioniert ja nicht. Ja, und dann kam Nena mit Unfollow und ich dachte nur so, scheiße, warum bin ich da nicht dran geblieben? Ich war wahrscheinlich einfach bei den falschen Verlagen, bei den Alteingesessenen, die da das Potenzial nicht erkannt haben. Aber da hätte ich eben auch gerne drüber geschrieben, einen liebevollen Rundumschlag hätte ich dann gemacht, wo ich mich natürlich auch selber mit einbezogen und auch auf die Schippe genommen hätte. Also bei mir muss ja immer auch Humor irgendwie mit rein. Aber da habe ich schon gedacht, wäre ich mal an dem Thema dran geblieben und hätte meiner eigenen Intuition geglaubt, dann hätten wir jetzt zwei Bücher zum Influencer-Thema auf dem Markt.
Finde ich persönlich wäre erstrebenswert gewesen, noch so eine Art Gegengewicht, Perspektive zu haben.
Vor allem, ich wusste ja gar nichts von dem Buch, bis sie eben mit dir gesprochen hat. Und da dachte ich schon so, oder hat sie schon mit dir über das Buch gesprochen?
Das hatte sie mir, glaube ich, im Nachgang zum Interview gesagt. Und dann hat sie aber darüber geschrieben, schon recht früh im Oktober oder so.
Genau. Und als das dann kam, war ich echt so, wieso zur Hölle bin ich da nicht dran geblieben? Auf jeden Fall hatte ich dann einen Verlag, mit dem ich enger in Kontakt war, nämlich meinen jetzigen Verlag, Bastei Lübbe. Und die fanden mich als Person total spannend und cool. Und wir haben dann gemeinsam dieses Projekt entwickelt. Und die wollten gerne was zum Thema Reinigung, kamen aber noch nicht so richtig auf den Trichter, dass man das ja viel weiter aufziehen kann. Und ich habe gesagt, nee, ich kann kein Buch übers Putzen schreiben, das könnt ihr vergessen. Also das niemals im Leben. Und dann haben sie gesagt, setz dich doch trotzdem mal hin und überleg, was du spannend fändest in dem Bereich. Weil wir hatten ja auf dem Blog auch schon diverse Putzthemen behandelt. Wir haben über nachhaltige Putzmittel geschrieben, über die ganzen Chemiekeulen, über die Verschmutzung des Wassers. Also sowas hatte ich ja alles schon. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann eigentlich nur übers Putzen schreiben, wenn ich erstmal da so rangehen darf, dass ich sage, ich bin kein Putzfan. Wenn ich aber das Ganze noch ins Positive wandeln kann, nämlich bin ich ja der Ansicht, dass ich in den letzten 10 Jahren unglaublich viel über mich gelernt habe und da einfach so viel mitgenommen habe, dass ich das auch gerne teilen würde, weil ich ja zum Teil auch miese Zeiten durchgemacht habe, über die ich auch das erste Mal in dem Buch geschrieben habe. Mhm. Da schreibe ich unter anderem das erste Mal über eine frühere Essstörung, die ich hatte. Da schreibe ich über eine Angststörung, über Panikattacken und habe gedacht, ich habe da so viel draus gelernt und eigentlich würde ich es gerne teilen. Und dann kam ich auf den Trichter, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jedes einzelne Zimmer vor und belege dieses Zimmer mit einer Metaebene. Die Küche steht jetzt in dem Buch für Gesundheit, das Bad steht für Selbstakzeptanz, das Wohnzimmer für Geselligkeit, das Schlafzimmer für Ruhe und Erholung und dein Homeoffice, ob das jetzt ein Schreibtisch ist oder ein ganzes Zimmer, steht für die persönliche Entwicklung. Und dann geht es quasi in den ersten Teilen des Kapitels geht es immer um diese Metaebene, zum Beispiel darum, wie kann ich mich von toxischen Freundschaften reinigen, was ist eigentlich Schlafhygiene, was ist Psychohygiene, und noch so viele Themen mehr, wie optimiere ich Arbeitsabläufe? Also alles, was eben dann zum jeweiligen Zimmer passt. Und danach werden dann wirklich auch Tipps zur Reinigung des Zimmers gegeben, aber nur mit natürlichen Putzmitteln. Und am Ende des Buchs gibt es auch noch ein Rezeptteil zum Putzmittel selber machen, weil ich das tatsächlich auch selbst mache. Mhm. Und so habe ich dann von einer ersten Abneigung gegenüber des Themas bin ich total begeistert geworden und finde das Buch persönlich auch richtig cool. Also ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis, ja.
Das finde ich immer super, weil da habe ich immer so mit gehadert, als ich an meinem rumgeschrieben habe, so, oh Gott, ich will am Ende wirklich zufrieden damit sein. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man geschafft hat. Ne? Wenn man hinterher denkt, so, ach, egal, was die Kritiker sagen, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Aber ich weiß, dass das Beste rausgekommen ist, was möglich war und dass man selbst happy damit ist. Das freut mich. Wie lange hast du daran geschrieben insgesamt?
3,5 Monate Vollzeit. Ah
ja, das ist aber, ja sogar, ja. Ja, aber recht fix, ne? Voll gut.
Ja, ja. Aber ich habe wirklich mich da nur eigentlich aufs Buch fokussiert. Also ich hatte sämtliche Kooperationen quasi verschoben zu der Zeit, dass ich mich nur auf das Buch fokussieren konnte. Es hat so Spaß gemacht. Ich habe es so gern geschrieben. Ja, ich könnte sofort ein neues schreiben.
Sehr gut. Ja, ich finde das irgendwie deshalb so angenehm, weil es greift ja schon gerade so zwei Trendthemen auf, ne? Also einmal diese ganze jetzt Ordnungsbewegung rund um Marie Kondo, ne? Diese verschiedenen Schritte. Meine Mama hat die auch schon alle vor 2 Jahren irgendwie einmal durchgearbeitet. Da habe ich das alles so miterlebt, wie sie ihren ganzen Hausrat so wegsortiert hat oder auch aussortiert hat. Und super interessant. Und ich habe das Gefühl, seitdem versuchen das alle irgendwie so ein bisschen noch mehr, zumindest in meiner Bubble, irgendwie zu beherzigen oder den Wert einer aufgeräumten Wohnung irgendwie so ein bisschen anzuerkennen. Ne? Und das aber verbunden mit dem Achtsamkeitsthema und diesem, du musst auch für dich selbst sorgen und dich selbst finden oder, keine Ahnung, diesen Care-Themen. Das finde ich in der Kombination halt spannend, weil du es irgendwie und dann halt mit einer Lockerheit verbunden.
Das ja, dieses sich selbst finden, das klingt ja immer so abgedroschen und immer nach so furchtbarem Ratgeber.
Genau, so so.
Gedöns.
Oder,
ja. Genau. Aber, und ich kann dir, ich bin jetzt 37 und bis zu meinem 30. Lebensjahr hatte ich ja keine Ahnung, wer ich bin. Also das hat mich auch teilweise völlig fertig gemacht. Und ich habe ja dann durch verschiedene Therapien immer mehr über mich gelernt und herausgefunden und fand das wahnsinnig toll und unglaublich anstrengend. Und teilweise auch, es ist eine ätzende Arbeit. Und deswegen ist diese Selbstfindung, das ist oft kein schöner Prozess. Da werden viele Tränen vergossen. Da musst du dich mit Themen mit dir selber auseinandersetzen, die du gar nicht ansprechen willst, weil du sie total ätzend findest. Deswegen dieses ganze Selbstfindungsding, das ist nicht hier mit rosa Blümchen und irgendwas
ein bisschen meditieren.
Ja, genau. Nein, das ist es nicht. Das ist harte Arbeit. Aber was ich dir sagen kann, bei mir persönlich, ich hatte ja nie Angst vor meinem 30. Geburtstag. Viele sind ja immer so, oh Gott, ich werde 30. Ich sag dir, ab meinem 30. Geburtstag wurde das Leben nochmal so viel geiler. Und bin ich an so einem Punkt schon seit einigen Jahren, wo ich so zufrieden bin. Natürlich habe ich Tage, da sitze ich zu Hause und heule, weil alles ätzend ist. Aber du hast einfach so viel gelernt draus, dass du einfach weißt, okay, das geht auch wieder vorbei. Und du hast auch die Hilfsmittel mittlerweile in deinem persönlichen Toolkit, wo du einfach weißt, das ist jetzt gerade echt kacke, aber es wird halt auch wieder besser, vor allem, wenn ich so und so mich verhalte.
Mhm. Ich finde das irgendwie, das finde ich gerade sehr, sehr berührend für mich, weil ich werde dieses Jahr 30 im September. Also ich stehe gerade genau an dieser Stelle, genau.
Aber hast du Angst davor?
Eigentlich nicht. Ich muss sagen, es ist im Moment ein bisschen, also es ist sehr interessant. Ich habe eigentlich schon jetzt nicht so viel Bock darauf, alt zu werden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also man lässt schon irgendwie was zurück, weil man nicht mehr hip und jung und 20 und frei ist, habe ich das Gefühl. Aber ich habe jetzt in den letzten Monaten sind irgendwie bei mir im privaten Umfeld so viele Dinge passiert, die alle nichts direkt miteinander zu tun haben, aber mir irgendwie das Signal senden, okay, Alina, du wirst jetzt erwachsen oder es ist Zeit, erwachsen zu werden. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also meine Oma ist gestorben vor einem Monat und das war so ein harter Cut. Das war der erste Großelternteil sozusagen, der gestorben ist und das war die Oma, die auch meine Kindheit massiv geprägt hat, ne, bei der ich fast mehr Zeit verbracht habe als bei meinen Eltern gefühlt oder Freunden. Also das war wirklich ein harter Einschnitt und kam auch irgendwie relativ überraschend, sodass es schon so ein Moment war, okay, die Kindheit ist in irgendeiner Form jetzt vorbei. Und meine Mutter zieht jetzt aus der Straße weg, in der sie 29 Jahre gewohnt hat, in der ich jetzt im Endeffekt mein ganzes Leben lang gelebt habe. Also das sind so Dinge, die eigentlich nicht schlimm sind, weil klar, ich habe sie ja eh nur alle paar Wochen dort besucht und war jetzt eh nicht mehr mega oft da, aber das ist schon, ich weiß auch nicht, das sind so kleine Dinge, wo ich so denke, boah, krass, ne? Also da merkt man erstmal, was einem wichtig war und wie das jetzt, dass man jetzt einfach selber noch ein bisschen individueller weiterleben muss. Ich weiß auch nicht.
Also, genau so ist es. Ne? Das kenne ich ja auch. Und das, glaube ich, was für uns dann so komisch ist, ist ja, du hast 29 Jahre in dieser Straße gewohnt. Das war immer dein Auffangort. Das war immer so, hier darf ich Kind sein, hier werde ich behütet, hier bin ich geborgen. Und jetzt denkst du so, okay, und jetzt ist dieser Ort, ist vermeintlich weg, er verlagert sich ja aber nur, deine Mama zieht ja einfach woanders hin, wo du auch wieder geborgen und behütet sein wirst, aber du hast halt jetzt deine eigene Wohnung und das ist so dein Geborgenheitsspot und du gibst dich nicht mehr bei deinen Eltern ab sozusagen. Ja. Und das ist eben so das Komische, erstmal so zu merken, ach krass, ich kann ja doch für mich selbst sorgen. Also für mich war ganz furchtbar, der Vater meiner besten Freundin ist vor 3 Wochen gestorben. Mhm. Und das ist für sie natürlich wahnsinnig schrecklich. Und für uns als Familie, die wir sie sehr gut kennen, ist es natürlich auch furchtbar. Und dann merkt man halt auch so, okay, unsere Eltern leben halt aber auch nicht ewig. Und das ist halt, das ist was, was ich gerade so ganz, ganz komisch finde.
Ja. Ja. Und sich das so bewusst zu machen, ne? Also genau, dass halt nichts ewig ist und das, ja, ich glaube, dieses Gefühl, dann aber mit dem Alltag oder mit seinem Leben, so wie es halt einfach läuft, insgesamt zufrieden zu sein, das ist, glaube ich, etwas, was einem da sehr durchhilft, ne? Also das habe ich mir auch gedacht, so, dass ich weiß, was mir gut tut und ich weiß, was ich mag und dann mache ich das auch, wenn es mir irgendwie schlecht geht, ne? Oder gehe halt irgendwie, keine Ahnung, versuche halt die Dinge in meinem Leben, die mich belasten oder die mich irgendwie, die mir so ein Unwohlsamkeitsgefühl geben, irgendwie nicht zu umschiffen, aber irgendwie einfach mir das Leben so aufzubauen, dass ich da gut durchkomme und irgendwie einen Plan habe und mich gut fühle, ne? Also.
Und das Schöne ist, mit jedem Jahr, dass du älter wirst, wirst du auch so viel gelassener.
Also ja, das merke ich jetzt schon. Ja, das stimmt.
Klar, früher als Studentin wäre da meine Waschmaschine kaputt gegangen. Das wäre der absolute Weltuntergang gewesen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich was Neues finanzieren sollte. Mhm. Und heute ist es halt so, du hast so deinen Notgroschen und wirst es halt, gut, ist blöd, kannst halt irgendwo anders weniger ausgeben, aber es ist halt kein Weltuntergang. Also das ist halt nur so ein kleines Beispiel, aber es ist halt, für mich war vieles früher absolutes Drama und das ist es ja auch nicht mehr.
Ja, und du beschreibst im Endeffekt ja auch diesen Vorgang des Putzens, zumindest so in den Teasern, die ich bisher gesehen habe, so als so eine Form von Kontrolle, die du dann aber in deinem Leben ja schon noch hast. Ne? Mit jedem Staubkorn, das du wegwischen kannst, so mit jedem Gegenstand, den du wieder zurückrücken kannst, so hast du ja so ein bisschen so ein Gefühl, so ich habe was getan und ich habe jetzt hier etwas Handfestes irgendwie beeinflussen können oder verändern können und habe so vielleicht auch das Gefühl, dass ich in den anderen Bereichen wieder irgendwie mehr das Heft in die Hand nehmen kann oder durchkomme oder so.
Mit Kontrolle hat das tatsächlich bei mir gar nichts zu tun, aber das mag für viele so sein. Bei mir hat es eher was damit zu tun, abschalten zu können. Ja. Also ich tue mich ganz schwer damit abzuschalten und das ist ja quasi das Gegenteil von Kontrolle, nämlich für mich ist es eigentlich eher ein Loslassen. Okay. Und das ist für mich persönlich total wichtig. Für manche ist die Kontrolle wichtig, für mich ist das Loslassen wichtig, weil ich sonst so kontrolliert bin in allem und mir so schwer tue, auch mal einfach Sachen wegzutun, Handy auszuschalten, Computer zuzuklappen, mal nicht auf alle E-Mails und alle Privatnachrichten zu reagieren. Und deswegen ist für mich, das manuelle Putzen ist einfach ein Abschalten. Dann mache ich Musik an und dann bin ich da auch wirklich nur bei mir. Ich habe gestern das Bad geputzt und war danach total happy. Und dann war ich noch happier als mein Freund, der gerade viel arbeitet zu Hause in der Küche und der zum Glück richtig viel zu tun hat. Der kam danach zu mir und hat gemeint, boah, René, es ist so cool, vielen Dank. Und es ging ihm dann auch besser, wenn er in diesen Raum geht. Und das ist für mich natürlich auch schön, wenn er sagt, oh Gott, weil er putzt ja auch gern und oft. Also wir teilen uns das ja auch, obwohl wir haben ja auch immer noch unsere Putzfrau. Die bringt hier so die Grundordnung rein, weil wir beide auch viel arbeiten. Das ist so unser Luxus, den wir uns gönnen. Ja. Aber zwischendurch machen wir dann auch immer Sachen selber. Und das war für mich total schön, dass er sich gestern so gefreut hat darüber.
Das ist auch ein schöner Blick so in das Beziehungsszenario, weil bei uns sieht es ganz anders aus, weil das immer der größte Konflikt hat, das Aufräumen, weil bei uns ist es untypischerweise so, dass mein Freund unfassbar ordentlich ist. Also bei ihm ist es schon so, auf jeden Fall kann man ihn eher so in die Putzfimmel-Ecke stellen und bei mir ist genau das Gegenteil, bei mir ist eher so die Chaos-Queen, die regiert und ja, wir müssen da immer so unseren Weg finden, einen Kompromiss zu schließen und so, dass beide happy sind einigermaßen.
Das ist bei uns aber auch so. Okay. Ja, das ist bei uns auch so, weil ich bin schon auch die Chaos-Queen. Also er hat mich dann gestern schon noch darauf hingewiesen, dass ich Dinge, die ich irgendwo hintrage, auch mal wieder an ihren Ort, wo sie eigentlich steht, zurücktragen könnte. Also ich bin halt so jemand, ich lasse dann da was liegen und dann hole ich hier wieder was und dann lege ich das wieder hin. Das bin ich auch immer noch. Aber ich versuche da echt an mir zu arbeiten. Und es ist ja total lustig. Ich liebe diese Geschichte, weil er früher, wenn ich geputzt in Anführungsstrichen habe, und zum Beispiel das Wohnzimmer gesaugt habe, dann hat er danach nochmal den Staubsauger genommen und hat nochmal hinterher.
Das wäre auch mein Freund. Genau so. Richtig. Also da habe ich erstmal gelernt, dass es einfach komplett unterschiedliche Definitionen von ordentlich auch geben kann. Ne? Und ja, dass von er sauber. Von sauber auch. Also er lebt in einer ganz anderen Welt, habe ich das Gefühl manchmal, weil er Dinge ganz anders wahrnimmt. Ne? Also ich komme in den Raum und denke, ach, voll schön, voll ordentlich und nett hier. Und für ihn sind da quasi und 8 Baustellen.
So mit dem Finger über die Kommode und so, das ist aber staubig.
Warum steht die Tasse noch da?
Also, er ist dann schon so ein bisschen ordentlicher als ich.
Ja. Schön, ja, aber so insgesamt lerne ich auch, je älter ich werde, irgendwie zu akzeptieren, dass es einfach unfassbar viele unterschiedliche Menschen gibt und jeder seinen anderen Grad von ordentlich oder anstrengend oder keine Ahnung, was auch immer hat. Ne? Und ich glaube, das zu akzeptieren, dass nicht alle so denken können, wie man selber oder so handeln können, das ist auch ein sehr wichtiger Teil so von zufrieden sein.
Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir uns ja wirklich so dicht auf die Pelle rücken mit unseren Ängsten und Liebsten, ist es auch total okay, sich mal sagen zu können, du gehst mir gerade richtig auf den Sack.
Ja, nervst ist auch wichtig.
Gerade richtig. Und letztens habe ich das zu meinem Freund gesagt und dann hat er gesagt, danke Vreni, endlich sagst du es. Ich spür's dir die ganze Zeit ab, aber sprich es doch einfach mal aus und nimm dir die Zeit, die du dann brauchst. Er kann das sehr gut tatsächlich. Er kann super gut streiten und auch sehr konstruktiv. Ich habe da von ihm sehr, sehr viel gelernt. Ich konnte das früher nicht. Wir sind jetzt schon 10 Jahre zusammen und ich habe durch diesen Mann einfach so unglaublich viel gelernt, weil er so ein nächstenliebender, offener, lustiger und auch ja gut streitbarer Mensch ist.
Ja.
Und ich würde heute auch sagen, ich kann sehr gut diskutieren und streiten, aber immer auf eine ganz liebevolle Art und Weise, auch wenn es manchmal hart zugeht und ich halt wirklich sage, du gehst mir auf den Sack. Aber er weiß halt trotzdem, ich habe ihn lieb und ich brauche jetzt meine 3 Stunden, die ich mich jetzt zurückziehe und Nintendo spiele und danach kochen wir zusammen, ist alles wieder gut. Ja. Und das ist jetzt gerade auch so wichtig, wenn man sich so auf die Pelle rückt, dass man seine Gefühle äußert. Und man muss sich nicht immer mögen. Das ist doch Quatsch. Man muss nicht immer hier Friede, Freude, Eierkuchen sein. Man kann sich einfach auch mal richtig scheiße finden und das ist dann auch okay.
Ja. Ja, so, jetzt haben wir schon sehr lange geredet und ich will so langsam das so ausgleiten lassen, aber wollte eigentlich nur noch mal so sagen, dass ich es aber so toll finde, egal wie kritisch man gewisse Strömungen im Influencer-Bereich sieht oder auf Social Media oder so, dass es ja trotzdem dadurch die Möglichkeit gibt, dass man diese Art Gedankenstützen oder diese Hilfestellung oder diese Erfahrungen von anderen einfach teilen kann mit einer großen Masse. Ne? Also, dass du das deinen Followern oder den Menschen, die dir zuhören, die deine Artikel lesen, die deine Posts sehen oder dir jetzt im Podcast zuhören, dass du das so mitgeben kannst und damit dir auch etwas hinterlässt, ne? Oder etwas beeinflusst und anderen Menschen damit hilfst. Das, finde ich, ist so für mich irgendwie diese sehr große Kraft, die in dem Ganzen liegt. Und das auch losgelöst von dieser ganzen Marketing-Bubble einfach einen unfassbaren Wert für sich hat, den ich glaube, ich auch nicht missen möchte.
Das ist bei mir genauso. Also ich kriege von anderen auch so viel tollen Content. Ich kriege täglich von bestimmten Accounts ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, weil ich das so toll finde. Du glaubst nicht, wie viele Menschen mir schreiben, dass sie Willi und Flip, meine 2 Kater, so lieben und dass es ihnen so gut tut, wenn die in meiner Story sind. Und natürlich mache ich deswegen nicht nur Cat-Content, aber ich weiß schon, dass sehr viele sich drüber freuen, wenn die 2 mal auftauchen, weil die einfach unglaublich lustig und unterhaltsam sind.
Deswegen, ich kann dazu jetzt auch noch eine Anekdote erzählen, wie du mir geholfen hast auf jeden Fall und mich positiv beeinflusst hast, tatsächlich schon ohne es zu wissen, vor vielen Jahren, mit deinem Blogbeitrag zum Thema Flugangst. Ich glaube, es waren 7 oder 10 Tipps, weil ich das auch sehr intensiv habe und unsere gemeinsame bekannte Freundin Annette hat mir damals diesen Blog-Eintrag geschickt, weil wir zusammen mehrfach auf Geschäftsreise in Berlin waren, von München nach Berlin fliegen mussten. Und für mich ist jeder Flug so eine Art Nahtoderfahrung, irgendwie, wo ich mich schon mal im Geiste verabschiede und ich habe jetzt keine Panikattacken oder Symptome, aber es ist jedes Mal so, dass ich mir auf jeden Fall so mantraartig sage, okay, Alina, du hattest ein gutes Leben, es ist alles okay, wenn es jetzt vorbei ist.
Okay.
Und, und diese einzelnen Schritte haben mir mega geholfen. Also ich habe noch nicht das Buch gelesen, was du da verlinkt hast, so, wo man sich auch mit den technischen Aspekten noch mehr auseinandersetzt, aber alleine diese Tipps, wo man dass man seine Sitzauswahl zum Beispiel bewusst treffen soll oder so. Das mache ich jedes Mal jetzt. Sitze immer im Gang, möglichst vorne oder mittig und muss jedes Mal dann an diese diesen Weg denken oder an diese Herleitung an Annette und den Blogbeitrag und an dich. Also es ist,
das ist ja
faszinierend.
Lustig. Ja, ja, das Buch heißt Endlich frei von Flugangst. Und genau. Das hat mir damals sehr geholfen. Bei mir war es ja aber so schlimm, das habe ich ja in dem Beitrag gar nicht geschrieben, bei mir war die Flugangst so schlimm, dass ich nicht ohne Tavor fliegen konnte. Tavor sind ganz krasse Beruhigungsmittel, ich glaube sogar auf Valium. Basis, weil ich wirklich Panikattacken hatte. Also ich hatte, meine Beine sind taub geworden, ich hatte Heulattacken, also richtig schlimm. Und nur kurz, um hier einen kleinen Exkurs zu machen, weißt du, was ich gemacht habe? Mhm. Ich habe ein sogenanntes EMDR-Training gemacht bei einer Psychotherapeutin. Und EMDR-Training ist eine Traumatherapie, die früher mit den Soldaten aus dem Vietnamkrieg gemacht wurde. Und damit wird mittels Verfolgung des Fingers des Therapeuten mit den Augen, werden deine Gehirnhälften neu verknüpft. So. Und Alina, du glaubst es nicht, ich habe, Fliegen juckt mich null. Ich steige in einen Flieger und bin völlig entspannt. Und es waren 90 Minuten. Es waren 90 Minuten EMDR-Training, die sehr anstrengend waren. Aber ich steige in den Flieger und das schon seit Jahren. Und es ist mir völlig Latte, was da passiert.
Habe ich mir mal notiert. Relaxed. Gut, okay. Ja. Mhm. Ich werde es mal in naher Zukunft vielleicht ausprobieren. Das ist ja vielleicht auch ein schöner Step in eine verbesserte Lebensführung.
Ja, es ist großartig. Wirklich, es ist großartig.
Ach, herrlich. Ja, auf jeden Fall vielen Dank schon auch für diese weitere Beeinflussung ins Positive. ich fand es toll, dass du diese ganzen Erfahrungen geteilt hast und ich werde mir sehr, sehr gerne das Buch durchlesen, weil ich glaube, dass ich da für mich sehr viel rausziehen kann und jeder hier sei jetzt auch aufgefordert, sich das mal anzusehen. Du hast ja viele kleine Sneak Peeks, Lesungen oder Kurzvideos oder so, wo man sich mal reinfühlen kann, schauen kann, ob das was für einen ist und ich wünsche dir auf jeden Fall ja, alles, alles Gute auch für diese jetzt etwas kompliziertere Booktour auf, in anderen Sphären, aber danke dir für diese Zeit.
Vielen lieben Dank. Es hat richtig viel Spaß gemacht, das Gespräch.
So, das war das Gespräch mit Vreni. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, euch ebenfalls vielleicht persönlich so ein bisschen weitergebracht, wie es mich weitergebracht hat. Ich möchte euch an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal einen weiteren Podcast empfehlen, der heißt The Real World. In dem hat Vreni mit zwei Journalistinnen, ich glaube von der Welt, auch nochmal sehr, sehr detailliert über ihr Buch gesprochen und jeder, der da noch ein bisschen mehr drüber erfahren will, dem sei das auf jeden Fall empfohlen, weil es mir unglaublich Freude bereitet hat, dort zuzuhören. Und ich glaube, ja, wenn euch die Idee des Buches generell gefällt, dann kriegt ihr da nochmal mehr einen Einblick in die ganze Storyline und wisst vielleicht, ob es was auch für euch sein kann. Generell möchte ich euch außerdem nochmal ans Herz legen, diesen Podcast zu abonnieren, falls es noch nicht passiert ist. Er lebt wirklich durch euch und je mehr Abonnements und Shares und so weiter er kriegt, desto weiter verbreitet er sich auch, desto mehr Leute kommen damit noch in Berührung und können für sich dann herausfinden, ob es vielleicht was für sie ist. Teilt ihn also auch gerne mit Freunden oder Kollegen, die in der Branche arbeiten oder für die das Thema insgesamt spannend sein könnte. Und ja, kommentiert, schreibt Feedback gerne bei LinkedIn. Ich freue mich über jede Stimme, über jedes Feedback, auch Verbesserungsvorschläge, die ihr vielleicht habt. Danke euch ansonsten für eure Zeit. Toll, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut, bye bye.